Deutschlandfunk Nova. Update.
This is the place where we stand strong together with a smile on our face. Mancunians forever. Always remember. Never forget. Forever Manchester. Choose love, Manchester. Thank you.
Das ist der Dichter Tony Walsh aus Manchester, gestern Abend bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Anschlags von Montag, hier in einem Mitschnitt der BBC. Und dann die Antwort der Tausenden von Menschen, die ihm zugehört haben. Die Menschen in Manchester machen klar, wir lassen uns nicht unterkriegen. Die Ermittler gehen mittlerweile von einem Terrornetzwerk rund um den Selbstmordattentäter aus und haben weitere Verdächtige festgenommen. Die neuen Erkenntnisse sind jetzt Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
It was more sophisticated than some of the attacks we've seen before. And it seems likely possible that he wasn't doing this on his own.
Der Anschlag war aufwendig in der Vorbereitung und der Selbstmordattentäter hatte wahrscheinlich Helfer. Das hatte Innenministerin Amber Rudd schon heute Morgen der BBC gesagt. Vor 2 Stunden ist dann Manchesters Polizeichef Ian Hopkins noch deutlicher geworden und hat von einem Netzwerk gesprochen, hier in einer Übersetzung der ARD.
Es ist eindeutig, dass wir hier gegen ein aktives Netzwerk ermitteln. Die Ermittlungen sind sehr umfassend und gehen auch in diesen Momenten weiter im Großraum Manchester.
4 Männer sind mittlerweile festgenommen worden, einer gestern, 3 heute. Einer von ihnen soll laut BBC der Bruder des mutmaßlichen Attentäters sein. Und die Behörden rechnen mit weiteren Anschlägen. Deshalb gilt in Großbritannien jetzt die höchste Terrorwarnstufe, zum ersten Mal seit 10 Jahren. Das heißt, mehr Polizisten auf den Bahnhöfen, bei Veranstaltungen schwerer bewaffnet und die Polizei darf von der Armee unterstützt werden. Klar ist mittlerweile auch, der Täter war den Behörden bekannt, hat die Innenministerin der BBC gesagt.
It is somebody who they had known before, and I'm sure when this investigation concludes, we'll be able to find out more.
Details dazu hat die Ministerin nicht genannt. Bis jetzt wissen wir das hier. Der Täter war laut den Behörden 22 Jahre alt und ist in Manchester geboren. Seine Eltern stammten aus Libyen. Offenbar ist er kurz vor dem Anschlag in Syrien gewesen. Laut der Terrormiliz IS geht der Anschlag auf ihr Konto. Dass der Täter wirklich Kontakt zum IS hatte, darauf deutet zwar vieles hin, offiziell bestätigt haben das die britischen Behörden aber nicht. Die deutsch-britische Extremismusforscherin Julia Ebner sieht in der britischen Gesellschaft gerade eine fatale Entwicklung. Sie beobachte seit dem Anschlag in Westminster vor 2 Monaten mehr Vorurteile und mehr Hass. Mit weitreichenden Folgen, erklärt sie im Deutschlandfunk.
Die Bevölkerung fühlt sich ohnmächtig und dieser Willkür der Terroristen quasi machtlos ausgesetzt. Und oft richtet sich dieser Zorn dann gegen Muslime, was natürlich einen Teufelskreis erzeugt, in dem noch mehr junge Leute reingetrieben werden in so radikale Kreise.
Für Deutschland, sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière, ist die Gefahr nach dem Anschlag von Manchester nicht höher als vorher. Aber die Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen sind deshalb nochmal überprüft worden. Zum Beispiel für den Evangelischen Kirchentag, der gerade in Berlin gestartet ist, und für das DFB-Pokalfinale am Samstag, auch in Berlin. Vor allem geht's um die Sicherheit nach einer Veranstaltung, sagt Berlins Innensenator Andreas Geisel im ZDF. Denn der Attentäter von Manchester hatte den Sprengsatz nach dem Konzert gezündet.
Wenn die Veranstaltungen vorbei sind, dass dann eben nicht vorbei ist, sondern dass dann die Aufmerksamkeit nochmal besonders hoch sein muss, das wissen die Polizistinnen und Polizisten. Wir sind vorbereitet.
Die Bundesbehörden in Deutschland haben heute ihre Fahnen auf Halbmast gesetzt, als Zeichen der Anteilnahme und der Solidarität mit Manchester.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Ermittlungen werden auch im Netz besprochen. ZeroCool76 fragt bei tagesschau.de: Ich bin über solche Nachrichten immer wieder überrascht. Kurz nach Anschlägen gibt es immer Festnahmen. Ist das, um die Bürger zu beruhigen? Ist das purer Aktionismus? Gegen Tabus schreibt: Ist das noch ein Rechtsstaat, der bis zum Attentat wartet? Es kann nicht so bleiben, dass auffällige Extremisten ungestraft bis zum verübten Attentat in unseren Ländern leben können. Wolfmann27 dagegen meint, das ist in der Tat frustrierend. Man darf aber nicht verallgemeinern. Sicher gibt es fatale Fehleinschätzungen und Pannen. Andererseits ist es aber auch unserer freiheitlichen Rechtsordnung geschuldet, dass wir Menschen eben nur bei ganz konkreten Beweisen kaltstellen können. Es gilt für alle eine Unschuldsvermutung. Das ist der Preis unserer Freiheit. Und Werner40 schreibt, der Preis der Freiheit bei Terroranschlägen ist immer schwer zu ertragen. Falls es tröstet, das Mobilitätsrisiko ist immer noch um Größenordnungen höher. 26.000 Verkehrstote pro Jahr in Europa. Und Monika Georg Buller meint, Manchester hat schon einige Anschläge durchgestanden und hat sich nie verängstigen lassen. Ich liebe diese Stadt und die Einwohner.
Was sonst noch wichtig war.
US-Präsident Donald Trump hatte heute eine Privataudienz bei Papst Franziskus. Trump hat danach getwittert, er sei mehr denn je entschlossen, nach Frieden in der Welt zu streben. Vom Papst kam zwar kein offizielles Statement, aber ein paar symbolische Botschaften. Er hat Trump zum Beispiel seine Weltfriedensbotschaft von 2017 übergeben. Darin ruft er unter anderem zur Abrüstung auf. Außerdem hat Trump Franziskus Umweltenzyklika geschenkt bekommen. Darin geht es um den Kampf gegen den Klimawandel. Trump ist von Italien weitergereist nach Brüssel zum NATO-Gipfel. Dort erwartet die Polizei rund 10.000 Demonstranten gegen ihn. Seit 100 Tagen sitzt der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in der Türkei in U-Haft. Die Bundesregierung verlangt seit Wochen, dass der deutsche Botschafter ihn besuchen darf. Jetzt haben die türkischen Behörden zugestimmt. Das hat das Auswärtige Amt mitgeteilt. Ein Sprecher hat aber nochmal gesagt, dass es schwer erträglich sei, dass die U-Haft ohne Strafverfahren immer wieder verlängert werde. Ein anderer Streit mit der Türkei spitzt sich gerade zu. 4 Bundestagsabgeordnete wollten eigentlich morgen in die Türkei reisen, um sich über die Lage dort nach dem Verfassungsreferendum zu informieren. Aber die türkische Regierung hatte kurzfristig mitgeteilt, wir wollen euch nicht hier haben. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat das kritisiert und als Einreiseverbot bezeichnet.
Natürlich ist das ein schwerwiegender Vorgang. Insofern erleichtert das die Gespräche mit der Türkei nicht gerade.
Vor ein paar Tagen hatte die Türkei deutschen Abgeordneten verboten, den Bundeswehrstandort Incirlik zu besuchen. Da wollte die jetzt abgesagte deutsche Politikergruppe aber gar nicht hin. Regierungsmitglieder dürfen ihr Amt nicht für politische Meinungsmache nutzen. Wie weit das gehen muss, darum geht es seit heute in einem Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht. Die AfD klagt gegen Bundesbildungsministerin Johanna Wanka. Und zwar wegen einer Pressemitteilung der Ministerin aus November 2015. Damals hatte die AfD zu einer Demo gegen die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin aufgerufen. Und zwar unter dem Motto Rote Karte für Merkel. Und Wanka hat daraufhin auf der Ministeriumsseite geschrieben, die rote Karte sollte der AfD und nicht der Kanzlerin gezeigt werden. Das geht zu weit, hat der AfD-Politiker Mark Fallender heute vor Gericht gesagt.
Es ist ja logisch, dass eine Website eines Ministeriums übrigens eine viel größere Reichweite hat als vielleicht die einer einfachen Politiker-Website. Sie können immer noch als Parteipolitiker tätig sein, aber nicht, wenn sie die Autorität ihres Amtes und die Ressourcen ihres Amtes dafür benutzen.
Die Ministerin sieht das anders und verteidigt sich so.
Ich bin der Meinung, dass man sich mit der AfD politisch auseinandersetzen muss. Und die AfD hat die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung angegriffen. Und deswegen habe ich darauf geantwortet. Und das muss möglich sein. Und geantwortet als Mitglied der Bundesregierung und nicht als Privatperson, nicht vom Sofa aus.
Ein endgültiges Urteil in dem Fall wird es erst in einigen Monaten geben.
Was noch wichtig wird.
Morgen treffen sich die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten in Brüssel.
Es wird ein kurzes, aber wichtiges Treffen und wird eine starke Botschaft der Einigkeit und Solidarität aussehen.
So hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg den Gipfel angekündigt. Der NATO geht es vor allem darum, Einigkeit mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump zu zeigen. Und er hatte von der NATO gefordert, sich stärker im Kampf gegen den Terror zu beteiligen und von den NATO-Mitgliedern, dass sie mehr für Verteidigung ausgeben. Wahrscheinlich, sagen Experten, wird die NATO deshalb beschließen, offiziell Mitglied der Anti-IS-Koalition zu werden. Und die Staaten wollen beschließen, der NATO jedes Jahr exakt vorzurechnen, wie sie es schaffen wollen, ihre Verteidigungsausgaben zu steigern.
Und sonst in der Welt?
In Taiwan hat das Verfassungsgericht ein historisches Urteil gefällt. In dem Inselstaat muss die Ehe auch für Schwule und Lesben möglich sein. Die Richter in Taipei haben entschieden, dass Gesetze, die das zurzeit noch verbieten, gegen die Verfassung verstoßen. Demnach werden die Prinzipien der Freiheit, der Ehe und der Gleichheit der Bürger verletzt. Jetzt müssen innerhalb von 2 Jahren Gesetze beschlossen oder angepasst werden, damit die Homo-Ehe eingeführt wird. Es könnte sogar schneller passieren, denn eigentlich sind sowohl die Regierungspartei als auch die größte Oppositionspartei für die Gleichberechtigung beim Heiraten. In Taiwan gibt es allerdings auch konservative Gruppen, die schon größere Proteste angekündigt haben. Taiwan wäre das erste Land in Asien, das die Ehe für alle erlaubt. Auf den Philippinen hat Präsident Rodrigo Duterte das Kriegsrecht über große Teile des Inselstaats verhängt. Das gilt für die Region Mindanao und damit etwa 1/3 des Landes. Nach Aussagen von Duterte kann das Militär dort jetzt einfacher Häuser durchsuchen und Verdächtige festnehmen. In der Region war es zuletzt zu schweren Kämpfen zwischen philippinischen Soldaten und muslimischen Extremisten gekommen, mit mehreren Toten und brennenden Gebäuden, darunter eine Kirche und eine Schule. Im Süden der Philippinen verüben unter anderem die Terrorgruppe Abu Sayyaf und Anhänger der Terrormiliz IS Anschläge. Trotzdem gilt die Verhängung des Kriegsrechts auf den Philippinen als heikel. Diktator Ferdinand Marcos hatte sie in seinen 20 Jahren an der Macht genutzt, um gegen seine Gegner vorzugehen. Duterte selbst bezeichnete das Kriegsrecht als hilfreich. Er drohte damit, es über das ganze Land auszudehnen. Verbrecher verfolgen kann er noch nicht, aber der Roboter, der ab sofort als Polizist in Dubai Dienst schiebt, soll den menschlichen Beamten viel Arbeit abnehmen. Der Robocop ist so groß wie ein Erwachsener, trägt grüne Polizeimütze und soll als Ansprechpartner auf den Straßen patrouillieren. Passanten können auf seinem Bildschirm auf Bauchhöhe zum Beispiel Anzeige erstatten. Der Polizeiroboter ist außerdem mit einem Mikrofon ausgestattet, so kann man über ihn direkt die Polizeiwache erreichen. Damit ist er der erste Robocop auf Streife in Dubai. Das Land will noch weitere Maschinen einsetzen. Nach Bericht der Gulf News sollen bis 2030 ein Viertel aller Polizeikräfte durch Roboter ersetzt werden. Auch China hat statt Streifenpolizisten schon Roboter eingesetzt.
Wissensnachrichten.
Wenn ein Ball auf mich zugeflogen kommt, trifft er mich oder habe ich Glück und er trifft mich nicht? Das kann man ziemlich gut beurteilen, aber wie macht unser Gehirn das genau? Anne Präger aus den Wissensnachrichten hat sich dazu eine aktuelle Studie angeguckt.
Die kommt von Forschern aus Nimwegen. Die haben das untersucht und festgestellt, wenn wir den Beginn einer bekannten Bewegung sehen, dann autovervollständigt unser Gehirn die Bewegung und zwar im Schnelldurchlauf.
Und wie haben die Forscher das rausgefunden?
Die haben die Aktivität in der Sehrinde im Gehirn überwacht bei 29 Freiwilligen. Die haben sie dafür in die Röhre gesteckt, also in einen Magnetresonanztomographen. Dort haben die Teilnehmer einen Bewegungsablauf vorgespielt bekommen. Und zwar einen Punkt, der sich auf einem Bildschirm von links nach rechts bewegt. Das wurde dann so ein paar Minuten lang wiederholt. Und danach haben sie nur noch einen Punkt an einer Stelle gezeigt bekommen, nämlich entweder links, also quasi dem Startpunkt dieser Bewegung von vorhin, oder dem Endpunkt rechts.
Und was dann passiert?
Also beim Endpunkt rechts, da war keine auffällige Aktivität im Hirn zu messen, aber wenn ihnen der Punkt beim Startpunkt links vorgespielt wurde, dann schon. Dann lief nämlich im Hirn das gleiche Aktivitätsmuster ab wie vorher, als sie den gesamten Bewegungsablauf gezeigt bekommen haben. Und das Erstaunliche war eben, dass dieses Aktivitätsmuster dann im Schnelldurchlauf abgelaufen ist.
Da kann man also das Wort vorhersehen wörtlich nehmen.
Ja, und das Ganze passiert in der Sehrinde im Hirn offenbar auch automatisch. Das heißt, selbst wenn wir gerade zusätzlich noch abgelenkt sind. Und man vermutet, dass das uns helfen kann, schnell Entscheidungen zu treffen. Also ob du den Ball fängst oder dich duckst.
Wir bleiben beim Thema Menschen, wechseln aber zum Thema Fortpflanzung. Woran liegt es, wenn Männer keine Kinder zeugen können? Um das zu analysieren, schauen Ärzte sich meistens das Sperma an. Und in Großbritannien gibt es da eine neue Methode.
Ja, um die Spermienqualität zu testen, haben Forscher der Universität Sheffield eine besonders schonende Methode entwickelt. Sie nutzen Magnetresonanzspektroskopie. Dabei feuern Magnete Energiepakete auf die Spermaprobe ab. Und über das Echo, das zurückkommt, lässt sich analysieren, wie das Sperma chemisch zusammengesetzt ist. Der Vorteil dabei ist, anders als bei anderen Testmethoden werden die Samenzellen dabei nicht beschädigt. Das heißt, man könnte so künftig einzelne Proben testen und dann die gleichen Zellen weiterverwenden, zum Beispiel für eine künstliche Befruchtung. Diese Studie ist ein Teil von einem größeren Projekt und unter anderem soll da herausgefunden werden, welche Moleküle dafür verantwortlich sind, wenn Samenzellen zu langsam schwimmen. Das ist nämlich ganz oft das Problem, dass Samenzellen nicht schnell genug schwimmen.
Bei der nächsten Meldung geht es auch um Schwimmer. Die sind aber mehr als eine halbe Million Mal größer, nämlich Blauwale. Die werden bis zu 33 Meter lang. Soweit man weiß, die größten Tiere, die jemals auf der Erde gelebt haben. Forscher aus den USA haben jetzt untersucht, wie und wann Blauwale so groß geworden sind.
Es hat offenbar etwas mit ihrer Ernährung zu tun. Wenn man sich die Knochen von lebenden und ausgestorbenen Walen anschaut, dann stellt man fest, dass die Wale genau zu dem Zeitpunkt einen Wachstumsschub bekommen haben, als sich auf der Erde die Eiszeiten ankündigten. So vor 4,5 Millionen Jahren. Und durch die kälteren Temperaturen der Eiszeit, da haben sich die Meeresströmungen verändert und damit auch die Nährstoffverteilung in den Ozeanen. Und die Folge davon war, dass die Wale ihr Futter auf einmal nicht mehr gleichmäßig verteilt im Meer gefunden haben, sondern zu bestimmten Jahreszeiten konzentriert an bestimmten Orten, meistens vor Küsten. Also das war dann quasi all you can eat. Das ist für Blauwale perfekt, weil das sind Bartenwale. Das heißt, die filtern ihr Futter aus dem Wasser. Und für die war es dann eben auch gleichzeitig ein Vorteil, möglichst groß zu sein und große Fettvorräte am Körper zu haben, damit sie dann eben gut die weiten Strecken zum nächsten All-You-Can-Eat-Buffet zurücklegen können.
Jetzt habe ich Hunger. Dankeschön, Anne Präger aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Abends und nachts nur noch an den Alpen regnerisch, sonst trocken und wenige Wolken. Teilweise sind sogar die Sterne am Nachthimmel zu sehen. Morgen lässt es sich am Feiertag schön grillen, denn die Sonne schafft es wieder durch die Wolken, vor allem im Westen und an der Ostseeküste. Im übrigen Deutschland bewölkt, aber trocken und dazu Temperaturen zwischen 16 und 24 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.